Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Harry Potter Bookcast. Mein Name ist Fabi, aka Black Diagon, und gemeinsam analysieren wir in jeder Folge ein Kapitel aus dem Buch Harry Potter und die Kammer des Schreckens, untersuchen Satz für Satz. Ich recherchiere für euch sämtliche Hintergrundfakten, die keiner wissen will, und anschließend kommentiere ich das Ganze mit Sprüchen, die keiner hören will. Ja, passt ja. In der letzten Folge sind wir stehen geblieben, da haben wir eine zur Abwechslung mal nicht komplett unmoralische Strafarbeit gemacht, haben uns in Rons Zimmer umgeschaut und noch ein bisschen über Quidditch geredet. Wir haben nach 3 Folgen auch endlich mal das Ende des Kapitels erreicht und können nun das nächste Kapitel in mehrere Parts aufteilen.
Yay! Mehr Podcast! Woo!
Ja, in Kapitel 4, da geht es wieder in die Winkelgasse. Ein sehr schönes, aber gleichzeitig auch sehr langes Kapitel. Das heißt, wir labern gar nicht so lange herum, sondern steigen gleich ein. Vorher lese ich aber wie schon die letzten Male eure Kommentare vor. Falls ihr das nicht hören wollt, dann habt ihr Pech gehabt. Das letzte Mal habe ich die Zeitangabe auch verkackt. Findet doch selber raus, bis wann ihr skippen müsst. So, ich greife jetzt in meine nicht existente Kommentarkiste und ziehe von mir ganz und gar nicht vorausgewählte Kommentare daraus hervor. Moment. Hier, Vito schreibt, wie immer eine grandiose Folge. Mit deinem Podcast machst du einen schlechten Tag zu einem guten. Danke. Ja, sehr, sehr gerne. Danke dir für deinen netten Kommentar. Root Scamander hat warte. So. Ah, Root Scamander hat geschrieben. So geil wie immer. Kannst du bitte immer sagen, wann genau eine neue Folge rauskommt? Das wäre echt cool, danke. Ja, den Wunsch habe ich auch schon sehr häufig bekommen. Das Problem ist, dass ich das selber nicht so genau weiß. Dieser Podcast ist ein Hobby für mich. Ich verdiene nichts daran. Ich mache das nicht hauptberuflich. Und manchmal habe ich mehr Zeit und Lust dafür, manchmal aber auch nicht. Das kann ich im Vorfeld aber auch nicht abschätzen. Dieses Mal ging das Skriptschreiben zum Beispiel sehr, sehr schnell. Manchmal zieht sich das dann aber auch ewig. Deswegen kann ich das nicht sagen, wann die nächste Folge rauskommt. Ich versuche aber immer so einmal im Monat eine Folge rauszubringen. Ich will mich da aber auch gar nicht stressen. Mir ist wichtig, dass die Folge gut wird, nicht, dass sie schnell rauskommt. Was steht hier? Harry Potter? Harry, hast du deinen Namen in den Feuerkelch geworfen? Nein, Entschuldigung, steht hier gar nicht. Akushi Bluepaws hat kommentiert, da muss ich gerade los zur Arbeit und brauche was zum Anhören, zack, ist die neue Folge da. Danke, Fabi. Ja, ist mir ein Vergnügen, ich habe sogar eine gute Nachricht für dich. Du hast jetzt noch eine Folge, die du auf dem Weg zur Arbeit anhören kannst. Möge dein Arbeitstag kurz und die Folge unterhaltsam sein. Milaios schreibt, hi, liebe den Podcast, eine Frage, die ich allerdings immer hatte, ist, wie kommst du darauf, diese Fakten zu recherchieren? Liebe Grüße. Ja, erstmal danke für deinen Kommentar. Zu deiner Frage, das weiß ich selber nicht so genau. Ich schreibe das Skript und währenddessen stellt sich mein Gehirn merkwürdige Fragen. Und auf die hätte ich dann gerne eine Antwort und das recherchiere ich dann. Sonja hat gefragt, also wenn ich das richtig verstanden habe, kann man rein theoretisch wegen eines Gartenzwergs verklagt werden. Und da kann ich als Ergänzung zur letzten Folge sagen, ja, man kann verklagt werden, gab auch schon Rechtsstreite wegen Gartenzwergen, die zum Beispiel einen Mittelfinger gezeigt haben oder ganz schlimm einen nackten Hintern. Also das Ganze ist sehr kurios und typisch deutsch. Ich lese auch wieder Kommentare vor, die ich nicht veröffentlichen konnte, weil es auf Spotify diese bescheuerte Regel gibt, dass man immer nur 100 Kommentare veröffentlichen kann. Ja, verstehe ich auch nicht. Black Diagon-Fan schreibt, diese Folge ist mega cool, du machst mich immer glücklich, Grüße aus der Schweiz. Ja, danke dir. Cooler Name. Ich sehe jetzt schon, wie die Leute schreiben, ah Fabi, den Kommentar hast du dir doch nur ausgedacht. Nein, den gibt's wirklich und der User heißt auch wirklich so. Liebe geht raus. Nora Sophie F. hat gefragt, kannst du mal eine Folge über dich machen, wo wir dir Fragen stellen können? Übrigens finde ich deinen Podcast mega, höre ihn immer zum Einschlafen. Ja, das war tatsächlich so geplant, es wird in naher Zukunft eine Special-Folge geben, aber grundsätzlich könnt ihr mir natürlich immer in den Kommentaren Fragen stellen. Wie zum Beispiel Jojo es gemacht hat, Jojo hat kommentiert, super, Frage, wenn dir während der Folge noch was einfällt, sagst du das dann auch noch dazu? Liebe Grüße, Jojo aus Bad Tölz. Und das fand ich eine sehr coole Frage, die ich mit einem Ja beantworten kann. Ich schreibe mir jedes Mal mein Skript, manchmal fällt mir dann aber während dem Aufnehmen noch ein, dass ich gerne noch etwas ergänzen möchte. Zum Beispiel in der letzten Folge war es das Wissen über die Chudley Cannons. Das hatte ich eigentlich ursprünglich nicht im Skript stehen. Ganz oft improvisiere ich dann auch noch irgendeinen Sketch, zum Beispiel, dass Dumbledore Flitwick durch die Gegend schmeißt in der letzten Folge, das stand auch nicht im Skript. Und ich finde, genau das macht den Charme dieses Podcastes aus. Und manchmal sind diese spontanen Ideen dann auch die besten. Ja, das waren natürlich wieder nicht alle Kommentare, aber für heute soll es wieder reichen. Ich weigere mich jetzt übrigens, Kommentare vorzulesen, in denen es darum geht, dass ich öfters Folgen machen soll. Also zu dem Thema habe ich mich jetzt wirklich oft genug geäußert. Ihr könnt es gerne weiterhin schreiben, ich werde es aber nicht mehr vorlesen. Na gut, dann starten wir mal rein. Kapitel 4 trägt den Namen By Flourish and Blots. Das hier ist auch das Kapitel mit den meisten Übersetzungsfehlern bzw. den meisten nachträglichen Änderungen. Und zwar nicht nur in diesem Buch, sondern in der gesamten Harry Potter-Reihe. Zu der Zeit, als Klaus Fritz mit der Übersetzung des ersten Harry Potter-Bandes begann, da war das Harry Potter-Franchise noch nicht so riesig, wie es heute ist. Klaus Fritz hat selbst in einem Interview gesagt, dass Harry Potter früher ein Kinderbuch war und niemand mit diesem riesigen Erfolg gerechnet hätte. Und ich gehe mal davon aus, dass zwar schon beim ersten Teil Leute Korrektur gelesen haben, aber so wirklich gegengeprüft, was Klaus Fritz da eigentlich übersetzt hat, das hat keiner. Man dachte sich, ja, hier ist eh ein Kinderbuch, das fällt schon keinem auf. Oder Kunibert, denkst du, in 20 Jahren macht da jemand einen Podcast drüber? Und Kunibert dann nur so, hä, was ist ein Podcast? Das wird doch erst in ein paar Jahren erfunden, das können wir doch gar nicht wissen, was das ist. Hier, ne, Jojo, um nochmal auf deine Frage zurückzukommen, das war improvisiert. Es war den Leuten damals scheinbar egal, was aus diesem Kinderbuch wird. Erst als Harry Potter dann groß wurde, hat man sich mal die Mühe gemacht und wahrscheinlich mehrere Leute Korrektur lesen lassen, um Fehler zu vermeiden. Tja, für diesen Teil dürfen wir uns aber noch mit einer oftmals schlampigen Übersetzung herumschlagen. Na gut, dann fangen wir nach über 7 Minuten auch mal mit der Geschichte an. Und das Kapitel beginnt mit dem, was ich an Harry immer wieder so kritisiere. Nein, nicht, dass er nicht zählen kann, sondern dass er die äußerst lästige Angewohnheit hat, alles mit dem Ligusterweg und den Dursleys zu vergleichen. Uns wird beschrieben, dass der Fuchsbau einen kompletten Kontrast bildet zum Ligusterweg, denn die Dursleys schätzen die Ordnung und das ihnen Vertraute, wohingegen es im Fuchsbau lauter Überraschungen und Absonderlichkeiten gibt. Als Harry das erste Mal in den Spiegel über dem Küchenkamin blickt, ertönt eine Stimme, die Harry zusammenzucken lässt. »Stopf dein Hemd rein, Schlamper!« Mein erster Gedanke, als ich das gelesen habe, war »Cool, ein sprechender Spiegel!« Dann dachte ich mir, warum sagt der Spiegel, Harry solle sein Hemd reinstecken? Als ob Harry im Anzug und Krawatte im Haus der Weasleys rumlaufen würde. Ein Blick in die englische Ausgabe verschafft Abhilfe, denn da sagt der Spiegel, Harry solle sein Shirt in die Hose stecken. Macht auch irgendwie mehr Sinn. Ich find's übrigens witzig, dass die Weasleys einen sprechenden Spiegel besitzen und ich stelle mir gerade vor, wie Molly Weasley da morgens davor steht und fragt, Spieglein, Spieglein an der Wand, wer ist die Schönste im ganzen Land? Und der Spiegel antwortet dann, ja, geh halt mal beiseite, ich kann ja gar nicht sehen. Einen Spiegel zu verhexen ist übrigens kein Verstoß gegen das Gesetz, weil, ja, Logikfehler, J.K. Rowling. Sprechende Spiegel scheinen in der Zauberwelt aber keine Seltenheit zu sein, denn im Buch Harry Potter und der Gefangene von Azkaban, da gibt es auch einen. Und dieser Spiegel disst Harry so richtig. Warum, das erfahren wir in etwa 7 Jahren, wenn ich dann endlich mal bei dieser Stelle angekommen bin. Was ich aber sehr schön finde, im Videospiel Hogwarts Legacy, da gibt es auch einen sprechenden Spiegel. Wo ihr den findet, das dürft ihr selber herausfinden. So, jetzt aber wieder zurück zur Geschichte. Ruhig geht es im Fuchsbau keineswegs zu. Aus dem Zimmer von Fred und George ertönen hin und wieder mal kleinere Explosionen, doch dafür scheint sich niemand zu interessieren. Und falls es doch einmal zu still im Haus ist, dann fängt der Ghoul auf dem Dachboden an zu heulen und lässt Rohre auf den Boden fallen. Und natürlich kann ich diese Podcast-Folge nicht machen, ohne über den Ghoul bei den Weasleys zu sprechen. Der wurde ja bereits ganz am Ende der letzten Folge angeteasert und nun wird er noch einmal von Rowling aufgegriffen. Als erstes mal die Frage, was ist ein Ghoul überhaupt? Ghule stammen vermutlich aus dem persisch-arabischen Kulturkreis, wo sie gefährliche Dämonen sind. Sie sind leichenfressende Fabelwesen, die Reisenden in der Wüste auflauern, um sie zu verschlingen. In europäischen Erzählungen trifft man den Ghul kaum an. Erst mit Veröffentlichung der Geschichten von Tausend und einer Nacht wurde der Ghul auch hier ein Begriff. Wirklich bekannt wurde der Ghul aber erst durch die Gruselgeschichten von H.P. Lovecraft. In seinen Geschichten sind Ghule hundeähnliche Geschöpfe, die vor allem in der Nähe von Friedhöfen leben. Bei meiner Recherche ist mir aufgefallen, wie sehr unterschiedlich Ghule in verschiedenen Geschichten dargestellt werden. Im Manga und Anime Tokyo Ghoul sind Ghule eine eigene Gesellschaft, die sich als Menschen tarnen, um diese zu töten. In der Videospielreihe The Witcher gibt es ebenfalls Ghule. Hier sind sie leichenfressende Wesen, die, wie bei H.P. Lovecraft, hundeähnliche Züge haben. Es gibt bei The Witcher sogar verschiedene Arten von Ghulen. Es gibt zum Beispiel die stärkeren A-Ghule, die dann oft an der Seite von Ghulen auftauchen, jedoch um einiges aggressiver und gefährlicher sind. In Folge 88 von den 3 Fragezeichen Vampir im Internet behauptet Justus Jonas, dass ein Ghul der Sklave eines Vampirs sei. Optisch wird der Ghul hier beschrieben als affenähnliches Geschöpf mit Flügeln. Ja, erinnert ein bisschen an der Zauberer von Oz, aber okay. Auch in der Anime-Serie Hellsing gibt es Ghule, die als Diener von Vampiren fungieren. Man wird in der Serie zum Ghul, indem man von einem Vampir gebissen wird und zum Zeitpunkt des Bisses keine Jungfrau mehr ist. Hahaha, ja, mir kann nichts passieren. Ja, toll. Ein Ghul ist ein willenloser Sklave des Vampirs, der ihn gebissen hat, und sie werden oft als Schutzschilder oder für ihre Armeen eingesetzt. In meiner Lieblings-Superheldenreihe Batman gibt es einen Bösewicht, der den Namen Ra's al Ghul trägt. Ra's al Ghul bedeutet so viel wie Kopf des Dämons. Und Ra's al Ghul ist der Anführer der Liga der Assassinen, der Gesellschaft der Schatten, und es wird oft so dargestellt, dass Ra's al Ghul unsterblich ist. Das wird dann später durch die Lazarusgrube erklärt. Das ist so eine Ritenstätte, die jedem, der darin badet, ein verlängertes Leben und neue Jugend schenkt. Tja, andere haben ein ausgeprägtes Sexleben. Ich hab Batman. Ehrlich gesagt will ich auch nichts anderes. Das bleibt alles so, wie es ist. Übrigens wurde Ra's al Ghul als Charakter so beliebt, dass DC sich Mitte der 80er Jahre dazu entschied, eine eigene Comicreihe über ihn rauszubringen. Auch in der Fernsehserie Arrow taucht Ra's al Ghul auf. Hier ist er ein Antagonist von Oliver Queen. In der Serie taucht auch die vorhin erwähnte Lazarusgrube auf, die im Laufe der Serie immer wieder dazu genutzt wird, um bereits verstorbene Charaktere wiederzubeleben, was irgendwann einfach nur noch genervt hat. Ra's al Ghul taucht auch in der Serie Gotham auf, in der es ja vor allem um die Geschichte des jungen Bruce Wayne geht, und Ra's al Ghul hat es auch in verschiedene Videospiele geschafft, zum Beispiel in das 2003 erschienene Batman-Spiel Dark Tomorrow oder auch in Batman Arkham City. Habe ich mir das Spiel gerade gekauft, weil ich Ra's al Ghul mag? Vielleicht. War gar nicht so teuer, hat 3 Euro gekostet. Von den Batman-Spielen habe ich bisher nur Arkham Knight gezockt. Ja, das fand ich immer sehr nice, deswegen werde ich jetzt auch mal Arkham City zocken und schauen, ob es mir genauso gefällt. Merkt man eigentlich, dass ich Batman mag? So, jetzt bin ich wieder ein bisschen abgeschweift. Wir haben über die verschiedenen Ghule in verschiedenen Geschichten geredet, nur nicht über das, worum es eigentlich ging, nämlich über den Ghul in Harry Potter. Im Gegensatz zum persischen Ursprung ist der Ghul in Harry Potter nämlich keineswegs gefährlich, sondern ein zwar durchaus sehr hässliches, aber harmloses Geschöpf. Das klingt genau nach mir, da sehe ich mich. Der Ghul wohnt gerne in Dachböden oder in Scheunen und ernährt sich von Spinnen und Motten. Viele Zaubererfamilien halten sich Ghule sogar als eine Art Haustier, was immer wieder für heitere Gespräche sorgt. Im Zaubereiministerium gibt es zwar eine Spezialabteilung, die sich auf Ghoul-Entfernung konzentriert, die beseitigt aber eher Ghule in Häusern, die an Muggel übergeben werden. Der Ghul bei den Weasleys sorgt zwar ab und an für Lärm im Haus, ist sonst aber eine eher friedliche Kreatur. Was Harry im Haus der Weasleys am merkwürdigsten vorkommt, ist aber nicht der Ghul oder der sprechende Spiegel, es ist die Tatsache, dass ihn scheinbar alle mögen. Molly Weasley kümmert sich um Harrys Socken und möchte ihm bei jeder Mahlzeit unbedingt 3-mal nachlegen. Und diesen Satz hat Klaus Fritz mal wieder so beschissen übersetzt. Molly kümmert sich um Harrys Socken. Was soll ich mir darunter vorstellen? Singt Molly den Socken Gute-Nacht-Lied vor und gibt ihn dann Bussi? Auf Englisch geht der Satz folgendermaßen. Mrs. Weasley fussed over the state of his socks. Molly regte sich über den Zustand seiner Socken auf. Weiter geht der Satz auf Deutsch mit und wollte ihm bei jeder Mahlzeit unbedingt dreimal nachlegen. Auf Englisch and tried to force him to eat four helpings at every meal. Hier müsste die richtige Übersetzung lauten und versuchte ihn zu zwingen, von jeder Mahlzeit vier Portionen zu essen. Über Klaus Fritz habe ich mich schon mehr als genug aufgeregt in diesem Podcast. Und wir wissen mittlerweile auch, dass dieses Kapitel hier mit Abstand die meisten Übersetzungsfehler in der gesamten Harry Potter-Reihe hat. Und erst kürzlich habe ich einen alten Online-Artikel aus dem Jahr 2008 gelesen, in dem eine renommierte deutsche Autorin Klaus Fritz öffentlich kritisiert hat. Dr. Ulrike Dresen heißt die Frau, die sich damals über Klaus Fritz ausgelassen hat, und sie hat Folgendes gesagt. Fritz ist ein Übersetzer von Sachbüchern und das merkt man ständig. Es mangelt ihm an Sprachsensibilität, an sprachlicher Erfindungskraft. So geht viel von der Ironie und dem literarischen Biss aus dem Original verloren. Laut Dresner ist die Übersetzung flacher als das Original. Und jetzt kam ein Satz, bei dem ich einfach so laut lachen musste. Klaus Fritz würde nämlich Meilen korrekt in Kilometer umrechnen können, aber Sprachwitz und Anspielungsreichtum gehen in der deutschen Version verloren. Und ich finde die Aussage so lustig. Klaus Fritz kann Meilen korrekt in Kilometer umrechnen. Darf ich daran erinnern, dass Klaus Fritz in der letzten Folge aus 20 Fuß 10 Meter gemacht hat, obwohl das eigentlich 6 Meter sind? Oder dass Klaus Fritz im 10. Kapitel vom ersten Buch behauptet hat, die Quidditch-Torringe würden sich in 20 Meter Höhe befinden, obwohl sie in 15 Meter Höhe sind? Nur ein Kapitel davor, nämlich im 9. Kapitel, hat Fritz behauptet, Harry hätte Nevilles Erinner mich aus einem Sturzflug von 20 Metern gefangen, obwohl es auch hier nur 15 Meter sind. Im 7. Kapitel erzählt der fast kopflose Nick, er hätte seit fast 500 Jahren nichts gegessen. Klaus Fritz hat die Zahl 500 mit 400 übersetzt. Aus Verlies 713 wurde 719 und aus 12 Anwendungen für Drachenblut wurden 6 Anwendungen von Drachenmilch. Also, liebe Frau Dresner, Klaus Fritz kann vielleicht Meilen in Kilometer richtig umrechnen. Bei allen anderen Maßeinheiten tut er sich aber sehr, sehr schwer.
Alter, stell dir mal vor, der arme Klaus Fritz hört irgendwann diesen Podcast. Alter, das tut mir so leid.
So, jetzt aber wieder zurück zur Geschichte. Arthur Weasley mag es, Harry beim Abendessen neben sich zu haben und er löchert ihn dann ganz gerne mal mit Fragen über das Leben bei den Muggeln. Zum Beispiel möchte er wissen, wie Stecker oder die Post funktionieren.
Auch hier hat Klaus Fritz einen Übersetzungsfehler gemacht,
denn ursprünglich hat er das Wort Stecker falsch übersetzt. In den deutschen Erstausgaben und im Hörbuch von Rufus Beck ist die Rede von Pflügen. Das englische Wort Plug bedeutet aber nicht Pflug, sondern Stecker. Das hat Klaus Fritz wahrscheinlich mit dem Wort Plau verwechselt und deshalb falsch übersetzt. Ich finde es übrigens sehr süß, wenn Arthur wissen möchte, wie Stecker oder so Dinge wie Post funktionieren, denn Stecker gibt es in der Zauberwelt nicht. Die Vorstellung, man steckt ein Kabel in die Wand und plötzlich funktioniert ein Gerät, die muss für Arthur einfach sehr mindblowing sein. Mindblowing, oder wie Klaus Fritz vermutlich sagen würde, verstandblasend. Auch die Post funktioniert in der Zauberwelt anders als bei uns, wo sich bei uns ein Postbote zu einem Hungerlohn aus dem Haus quälen muss, werden in der Wizarding World Eulen eingesetzt. Arthur ist ganz fasziniert davon, als Harry ihm erklärt, wie man denn ein Telefon benutzt. Er findet es wirklich genial, was sich die Muggel alles einfallen lassen, um ohne Zauberei zu überleben. Gut eine Woche nach Harrys Ankunft, es ist ein schöner sonniger Morgen, erhält er einen Brief aus Hogwarts. Harry und Ron gehen gerade zum Frühstück nach unten, wo sie Molly, Arthur und Ginny finden, die bereits um den Küchentisch versammelt sitzen. In dem Moment, als Ginny Harry erblickt, schmeißt sie aus Versehen ihre Schale mit Haferbrei vom Tisch. Diese landet laut klirrend auf dem Boden. Und meiner Meinung nach hat Klaus Fritz ja auch wieder unfein übersetzt. Im Englischen wird nämlich explizit von Rowling betont, dass Ginny ihre Schüssel unabsichtlich runterwirft. Im Deutschen steht nur, sie stieß ihre Haferbreischale vom Tisch. Und ja, wenn man das liest, dann geht man davon aus, dass es ein Versehen war. Ich wollte es trotzdem mal ansprechen, da es ja dennoch ein Fehler ist. Es ist übrigens nicht das erste Mal, dass Ginny etwas fallen lässt, wenn Harry den Raum betritt. Der nächste Satz verrät uns, dass sie das scheinbar schon öfters gemacht hat. Ginny verschwindet unter dem Tisch, um die Schale wieder aufzuheben. Als sie wieder darunter hervorkommt, glüht ihr Gesicht wie die untergehende Sonne. Da wir uns gerade beim Frühstück befinden, hätte ich hier den Vergleich mit der aufgehenden Sonne besser gefunden. Das wäre eine schöne Analogie gewesen, aber das ist auch nur meine Hashtag persönliche Präferenz. Harry tut so, als hätte er nicht bemerkt, was gerade passiert ist. Er setzt sich an den Tisch und nimmt das Stück Toast, das Mrs. Weasley ihm anbietet. Erstens, warum Stück Toast und nicht Scheibe Toast? Kriegt Harry da auf einmal so einen ganzen Batzen Brotlaib auf den Teller geschmissen? Das Ganze hätte man vermeiden können, hätte man es einfach wie im Englischen gemacht und es richtig übersetzt mit Harry nahm den Toast, den Mrs. Weasley ihm anbot. Arthur Weasley kommentiert den schrecklichen Übersetzungsstil von Klaus Fritz nicht, stattdessen sagt er Briefe aus der Schule und reicht Harry und Ron zwei identische Umschläge aus gelblichem Pergament, die in uns bekannter grüner Tinte adressiert sind. Da hat McGonagall mal wieder die ganzen Sommerferien damit zugebracht, 10.000 Briefe zu schreiben. Die Ärmste hat sicherlich wieder einen Krampf in ihrer Hand. Und ich hatte ja damals gefragt, wie Minerva es jedes Jahr aufs Neue schafft, so viele Briefe zu schreiben. Und ganz, ganz viele von euch hatten die Theorie, McGonagall würde vielleicht sowas wie einen Kopierzauber anwenden und dann nur von Hand die Namen eintragen. Okay, also gehen wir mal davon aus, McGonagall schreibt jedes Jahr 7 Briefe. Weil jede Jahrgangsstufe erhält jedes Jahr einen Brief mit den ganzen Schulbüchern und so weiter, dann kopiert McGonagall diese Briefe unzählige Male, muss dann bei jedem Brief einen Namen eintragen. Das ist immer noch eine Menge Arbeit. Ja, es ist weniger Arbeit, als wenn sie den ganzen Sommer über 10.000 Mal dieselbe Scheiße schreiben muss, aber es ist trotzdem noch viel Arbeit. Vor allem muss sie ja dann trotzdem noch die ganzen Briefumschläge frankieren, was bei so vielen Schülern ein bisschen scheiße ist. Also ich bleibe bei meiner Theorie, die ich damals geäußert habe, nämlich, dass McGonagall, wie Rita Kimcorn auch, so eine flotte Schreibefeder benutzt. Eigentlich könnte ich sie auch das nächste Mal fragen, wenn sie mich in ihrem Keller besucht, um mir Essen zu bringen. Naja, mal schauen. Arthur Weasley reicht Harry und Ron ihre Hogwarts-Briefe und erklärt, dass Dumbledore bereits wisse, dass Harry hier ist. Dem Mann entgeht aber auch nichts. Just in diesem Moment kommen Fred und George in ihren Schlafanzügen in die Küche gestolpert. Arthur Weasley drückt auch ihnen zwei Briefe in die Hand. Einige Minuten lang ist es still in der Küche. In Harrys Brief steht, wie schon im Jahr zuvor, er solle am 1. September den Hogwarts-Express vom Bahnhof King's Cross nehmen. Dem Brief beigelegt ist eine Liste an Büchern, die für das folgende Schuljahr benötigt wird. Sie brauchen von Miranda Habicht das Lehrbuch der Zaubersprüche Band 2. Im letzten Jahr hatten wir von diesem Lehrbuch Band 1 benötigt. Dieses Buch brauchen die Kinder für Zauberkunst bei Professor Flitwick. Alle anderen Bücher auf der Liste wurden von einem einzigen Autor geschrieben, nämlich einem gewissen Gilderoy Lockhart. Diesen Namen haben wir bereits im vergangenen Kapitel schon einmal gehört, und zwar als es um das Gartenentgenommen ging. Molly Weasley wollte den Jungs nämlich Tipps aus einem Ratgeberbuch geben, das dieser Gilderoy Lockhart geschrieben hat. Scheinbar hat dieser mysteriöse Lockhart noch mehr Bücher geschrieben, die sich die Kinder nun für das kommende Schuljahr in Hogwarts holen sollen. Insgesamt sind von Gilderoy Lockhart 7 Bücher aufgelistet, nämlich Tanz mit einer Todesfee, auf Englisch Break with a Banshee, was man eigentlich hätte Pause mit einer Todesfee nennen müssen, aber dann hätte das mit der Alliteration nicht so hingehauen. Außerdem klingt Tanz viel cooler als Pause. Das zweite Buch trägt den Titel Gammeln mit Ghoulen oder auf Englisch Gadding with Ghouls. Wörtlich übersetzt hieße es Umherziehen mit Ghoulen. Aber der Buchtitel passt wunderbar zu dieser Folge hier, denn wir haben am Anfang der Episode ja auch mit einem Ghoul gegammelt und sind mit ihm durch die Welt der Fakten und des Trivialwissens umhergezogen. Buch 3 von Lockhart trägt den Titel Ferien mit Vetteln, wobei ich als Kind nie wusste, was eine Vettel ist. Um ehrlich zu sein, wusste ich bis zum Schreiben dieses Skriptes nicht, was das ist. Aber nicht verzagen, Fabi fragen. Das Wort Vettel ist eine sehr abwertende Bezeichnung für eine alte, hässliche Frau, der man zumeist einen verdorbenen Charakter unterstellt. Mich würde jetzt mal interessieren, warum du gerade an Umbridge denkst. Das englische Pendant zu Vettel lautet Hag. Nicht Hagrid, Hag. Der Titel des Buches lautet auf Englisch auch Holidays with Hags. Also nicht wie bei Bibi Blocksberg, ne? Hex, Hex, sondern Hags. H-A-G-S. Der Begriff Hack taucht öfters mal in der Harry Potter-Reihe auf, oft verwendet Klaus Fritz aber nicht den Begriff Vettel für sie, sondern Umbridge. Nein, das von ihm erfundene Wort Sabberhexe. Über diese wahrlich hässliche Kreatur sprechen wir an anderer Stelle und natürlich reden wir auch über Sabberhexen. Das vierte Buch heißt Trips mit Trollen und das kommt dem englischen Original sehr nah. Da heißt es Travels with Trolls, Reisen mit Trollen. Dieses Buch enthält einige schöne Reiseziele, die man zusammen mit J.K. Rowling besuchen kann. Buch 5 trägt den Titel Voyages with Vampires oder auf Deutsch Abstecher mit Vampiren. Da hat Klaus Fritz auf die Alliteration verzichtet, vermutlich weil ihm kein Wort mit V eingefallen ist, das man für Reise hätte hernehmen können. Mein Vorschlag wäre Verreisen mit Vampiren. Das hätte man nehmen können. Buch 6 heißt Wanderungen mit Werwölfen, auf Englisch Wanderings with Werewolves, und das letzte Buch heißt Ein Jahr bei einem Yeti oder auf Englisch Year with a Yeti. Über die Bücher gibt es zwar einige spannende Dinge zu wissen, allerdings würde ich dadurch jetzt die halbe Handlung vorwegnehmen, deswegen werde ich an dieser Stelle nicht darauf eingehen. Fred Weasley hat seine Liste bereits gelesen und blickt nun hinüber auf Harrys Blatt. Er bemerkt, dass Harry sich auch alle Bücher von Gilderoy Lockhart besorgen muss. Der neue Lehrer im Fach Verteidigung gegen die dunklen Künste muss ja ein richtiger Fan von dem sein. Er äußert die Vermutung, dass es sich um eine Hexe handeln muss. Eine ziemlich sexistische Aussage und dafür kassiert er auch zu Recht einen Blick von seiner Mutter, woraufhin er sich schnell der Marmelade zuwendet. George wirft nun seinen Eltern einen Blick zu und erklärt, dass das nicht billig wird, da die Bücher von Lockhart ziemlich teuer sind. Auf Englisch sagt George, dass die Bücher really expensive sind. Wirklich teuer. Mrs. Weasley sagt, dass sie das schon schaffen würden, sieht dabei aber sehr besorgt aus. Sie schlägt vor, dass sie viele von Ginnys Schulsachen aus zweiter Hand kaufen können. Harry wendet sich nun Ginny zu und fragt, ach, du kommst dieses Jahr nach Hogwarts? Ginny nickt, errötet bis unter die Wurzeln ihrer flammendroten Haare und platziert ihren Ellenbogen ausgerechnet in der Butterschale. Glücklicherweise bekommt das außer Harry niemand mit, denn genau in diesem Moment kommt Rons älterer Bruder Percy in die Küche. Er ist bereits angezogen und hat das Vertrauensschülerabzeichen von Hogwarts an seinem Rollkragenpullover befestigt. Gut gelaunt ruft er, »Morgen allerseits, ein wunderschöner Tag heute!« Er setzt sich auf den einzigen freien Stuhl am Tisch, springt jedoch sofort wieder hoch. Und auch ich springe gerade innerlich hoch, denn an diesem Punkt muss Rowling ein kleiner Schusselfehler unterlaufen sein. Wieso ist an diesem Tisch nur noch ein Platz frei? Folgende Weasleys sitzen gerade am Tisch. Molly, Arthur, Fred, George, Ron, Ginny und nun Percy. Es sitzen also 7 Weasleys und Harry am Tisch. Das macht insgesamt 8 Personen. Wir wissen aber bereits, dass Molly Weasley 7 Kinder hat. 2 von ihnen sind aber schon volljährig und deswegen nun nicht im Fuchsbau, nämlich Bill und Charlie. Wenn am Tisch der Weasleys aber nur für 8 Personen Platz ist, es aber 9 Weasleys gibt, dann bedeutet das, dass es gar nicht genügend Plätze gibt, dass alle Weasleys gleichzeitig am Tisch Platz nehmen können. Und das kann ich mir bei einer Familie wie den Weasleys, wo die Zusammengehörigkeit so im Vordergrund steht, wirklich nicht vorstellen. Ich betitle diese Stelle zu Recht als Logikfehler. Vielleicht hat sich aber auch einfach der Ghoul vom Dachboden dazu gechillt und frühstückt jetzt mit ihnen, wer weiß. Nachdem Percy sich hingesetzt hat, springt er sofort wieder auf und hebt einen grauen, zerzausten Federwisch hoch. Zumindest denkt Harry, dass es ein Federwisch ist, bis er bemerkt, dass dieses Ding atmet. Und vielleicht fragt ihr euch jetzt, so wie ich, was ein Federwisch ist. Gemeint ist ein Staubwedel. Das hat Klaus Fritz etwas merkwürdig übersetzt. Ron kennt diesen fedrigen, atmenden Staubwedel. Er sagt Errol und nimmt seinem Bruder die lahme Eule aus den Händen. Im Englischen verwendet Rowling den Begriff Limp Owl, was ich eher übersetzen würde mit die kraftlose Eule oder vielleicht auch die schlaffe Eule, aber bestimmt nicht die lahme Eule. Ron zieht einen Brief unter ihrem Flügel hervor und genau hier habe ich ganz viele Fragen. Erstens, wie lange chillt Errol da bitte schon und warum ist es keinem aufgefallen? Zweitens, warum hat keiner Errol diesen Brief abgenommen? Warum musste Ron das jetzt machen? Arthur hat den Kindern ihre Hogwarts-Briefe gereicht, aber den jetzt nicht, wieso? Überbringt Errol die Schulbriefe oder sind das nochmal separate Eulen? Und wenn ja, sind diese separaten Eulen dann gleichzeitig angekommen wie Errol? Falls ja, dann wäre das ja mal wieder ein super Timing. Das Ganze ist sehr verwirrend und deswegen betitle ich diese Stelle zu Recht als dicken, fetten Logikfehler. Im Film, da verläuft die ganze Szene ja etwas anders. Da ist es Errol, der die Hogwarts-Briefe überbringt und dann erstmal schön beim Frühstück gegen die Scheibe schmettert. Im Buch überbringt Errol nicht die Schulbriefe, sondern, wie Ron uns erklärt, eine Antwort von Hermine. Ron hatte ihr nämlich geschrieben, dass sie versuchen wollen, ihn vor den Dursleys zu retten. Besonders erwähnenswert finde ich, dass Harry nun schon circa eine Woche bei den Weasleys ist. So lange hat Errol gebraucht, um von Ron zu Hermine zu fliegen und wieder zurück. Im letzten Buch hat Hedwig genauso lange gebraucht, um von England nach Rumänien zu fliegen und wieder zurück. Ja, vielleicht hat Klaus Fritz doch recht und Errol ist wirklich eine lahme Eule. Meine Theorie ist, Errol hat erstmal 5 Tage gebraucht, um sich wieder zu erholen. Kann ja sein. Ron trägt Errol zu einer Vogelstange neben der Hintertür und versucht, ihn darauf abzusetzen. Doch die Eule scheint keinerlei Gleichgewichtssinn mehr zu besitzen und kann sich darauf nicht halten. Nach erfolglosem Bemühen legt Ron Errol schließlich auf das Abtropfbrett. Er murmelt: "Traurig." Dann reißt er Hermines Brief auf und beginnt, ihn laut vorzulesen. "Lieber Ron, erinnerst du dich noch daran, als wir nach Harrys Sieg über Voldemort im Gemeinschaftsraum fett gesoffen haben? Tja, ich bin jetzt schwanger." Nein, das steht da natürlich nicht, aber es könnte dort stehen. Und dann wäre es ziemlich peinlich, wenn Ron das einfach so laut vorliest. Die Nachricht von Hermine lautet folgendermaßen: "Lieber Ron und Harry, falls du da bist, ich hoffe, dass alles gut verlaufen und Harry in Ordnung ist. Ihr habt hoffentlich nichts Illegales getan, um ihn da rauszuholen, denn sonst würde auch Harry Schwierigkeiten dafür bekommen. Ich mache mir wirklich ernsthafte Sorgen. Falls es Harry gut geht, lasst es mich bitte sofort wissen. Vielleicht wäre es aber besser, eine andere Eule zu nehmen. Noch ein Botenflug könnte ihm den Garaus machen. Natürlich bin ich viel mit den Schularbeiten beschäftigt." An dieser Stelle hält Ron inne und fragt entsetzt, wieso um alles in der Welt Hermine mit Schularbeiten beschäftigt ist, wo sie doch Ferien haben. Doch die Antwort kennt er vermutlich genauso gut wie wir. Und ohne eine Antwort auf seine Frage zu bekommen, liest er weiter: "Nächsten Mittwoch fahren wir nach London, um die neuen Bücher zu kaufen. Wollen wir uns nicht in der Winkelgasse treffen? Bitte gib mir Bescheid, sobald du kannst, und sag mir, was los ist. Alles Liebe, Hermine." Übrigens hat Klaus Fritz auch hier einen Übersetzungsfehler gemacht, der mittlerweile aber wieder ausgebessert wurde. Ursprünglich sagte Hermine nämlich: "Nächsten Mittwoch gehen wir nach London." Das wurde irgendwann korrigiert in: "Nächsten Mittwoch fahren wir nach London." Molly hat fleißig mitgehört und erklärt, dass nächsten Mittwoch ganz gut passen würde. Dann können sie nämlich gleich noch ihre Schulsachen besorgen. Mrs. Weasley beginnt damit, den Tisch abzuräumen und fragt nebenbei, was sie heute so vorhaben. Harry, Ron und die beiden Weaslinge wollen zu einer kleinen Pferdekoppel, die den Weasleys gehört und sich auf dem Hügel hinter ihrem Haus befindet. Diese Koppel ist von Bäumen umgeben, sodass die Sicht unten vom Dorf versperrt ist, und solange sie nicht zu hoch fliegen, können sie den Platz nutzen, um dort Quidditch zu üben. Natürlich können sie keine echten Quidditch-Bälle verwenden, denn sollte einer der Bälle abhauen und über das Dorf fliegen, dann wäre es sehr schwer, die Sache zu erklären. Bei diesem Dorf handelt es sich um die fiktive Ortschaft Ottery St. Catchpole, über die wir bereits gesprochen haben. Nun erfahren wir, dass es sich bei diesem Dorf um ein Muggeldorf handelt. Deshalb ist es auch so wichtig, dass die Kinder aufpassen, von niemandem gesehen zu werden. Statt echter Quidditch-Bälle verwenden sie Äpfel, die sie sich gegenseitig hin und her werfen und versuchen, diese aufzufangen. Abwechselnd fliegen die Jungs auf Harrys Nimbus 2000, der von ihrem Besen mit Abstand der beste ist. Und Rons alter Shootingstar wird nicht selten von Schmetterlingen überholt. Tja, nicht mal auf einem Besen kann Ron den Schmetterlingen folgen. Wir erfahren aber, dass Ron einen Shootingstar besitzt, ein sehr preisgünstiger Rennbesen, der im Jahr 1955 von der Besenfirma Universal Broom Limited auf den Markt gebracht wurde. Der Shooting Star war anfangs sehr beliebt, da er eine günstige Alternative zu den bis dato etablierten Rennbesen wie der Comet-Serie oder der Sauberwischreihe war. Allerdings stellte sich heraus, dass die Besen mit zunehmendem Alter an Schnelligkeit und an Steigfähigkeit verloren, weshalb die Produktion 1978 eingestellt wurde. Im deutschen Wiki steht die Behauptung, die Herstellerfirma Universal Broom Limited musste 1978 das Geschäft aufgeben. Das ist aber faktisch nicht belegt. In dem Jahr wurde nur die Produktion des Shooting Stars eingestellt. Ob die Firma danach noch weitere Besenmodelle vorgestellt hat, das weiß ich leider nicht. Alle meine Infos zu diesem Thema habe ich aus dem Buch Quidditch im Wandel der Zeiten. Ihr wisst ja, dass ich mittlerweile dazu neige, alle meine Quellen mehrfach gegenzuchecken, weil in Wikipedia-Einträgen oder Fanaufsätzen öfters mal kleine Fehler drin sind und ich euch ja keinen Bullshit erzählen möchte. In diesem Fall habe ich die ganzen Informationen aus einer Quelle, die Kanon ist, also aus dem Buch. Das muss ich gar nicht gegenchecken. Mache ich dann trotzdem, weil es mich interessiert, was andere dazu schreiben. Meistens entdecke ich dann eben da auch einige Fehler, aber ich müsste das nicht tun. Gut, ich müsste so vieles in diesem Podcast nicht. Eigentlich müsste ich nicht mal diesen Podcast machen. Ich mache es trotzdem. Warum? Weil es mir Spaß macht. Ron fliegt mit seinem Shootingstar einem Besen, der zum Zeitpunkt der Geschichte mindestens 14 Jahre alt ist. Wobei wir ja nur wissen, dass im Jahr 1978 die Produktion eingestellt wurde. Wie lange dann die Restbestände verkauft wurden, das ist uns leider nicht bekannt. Ich habe auch die Vermutung, dass die Weasleys den Besen Gebrauch gekauft haben. Das ist aber nur so eine Theorie von mir. Was wir sicher wissen, ist, dass der Shootingstar ein richtiges Klappermodell ist, das sogar von Schmetterlingen überholt wird. Wobei es Schmetterlingsarten gibt, die bis zu 100 Kilometer pro Stunde fliegen können, das kriegt Rons Besen bei weitem nicht hin. 5 Minuten später laufen sie mit geschulterten Besen den Hügel nach oben. Und dieser Satz ist irgendwie ein sehr schusseliger Fehler von J.K. Rowling, denn es wird beschrieben, dass die Jungs zu einer Koppel auf dem Hügel hinterm Haus wollen. Dann wird erzählt, wie sie Quidditch spielen. Und plötzlich erzählt Rowling uns, dass sie 5 Minuten später mit geschulterten Besen den Hügel hochmarschieren? Also, irgendwas stimmt da nicht. Entweder bin ich zu blöd, es zu verstehen, oder es ist mal wieder ein dicker, fetter Logikfehler. Und jetzt wird irgendwie ganz random das Thema gewechselt, denn die Jungs haben auch Percy gefragt, ob er mit ihnen mitkommen möchte, doch scheinbar hatte er andere Dinge zu tun und wollte deswegen nicht mit. Wir erfahren, dass Harry Percy bisher nur bei den Mahlzeiten gesehen hat, den Rest der Zeit ist Percy nämlich in seinem Zimmer. Fred sagt, dass er zu gerne wissen würde, was Percy da die ganze Zeit treibt. Er ist gar nicht mehr der Alte. An dem Tag, an dem Harry im Fuchsbau eingetroffen ist, hat Percy seine Prüfungsergebnisse erhalten. 12. Zack und er hat kaum damit angegeben. George erklärt dem verwirrt dreinblickenden Harry, dass Zack für Zaubergrad steht. Auch Bill hatte damals den 12. Zaubergrad. Und bei diesem Satz hat Klaus Fritz einen Fehler gemacht, der dem Carlsen Verlag bis heute scheinbar nicht aufgefallen ist, zumindest wurde es nicht ausgebessert. Bei der Übersetzung dieses ganzen Absatzes ist so viel schiefgelaufen, dass ich mich echt frage, wie das eigentlich passieren konnte. Zum einen wird gesagt, Bill und Percy hätten den 12. Zaubergrad erhalten, das ist natürlich Quatsch, denn sowohl Bill als auch Percy haben 12 Zaubergrade erhalten, nicht den 12. Also den Fehler kann ich ja noch verzeihen, auch wenn ich es schade finde, dass er bis heute nicht ausgebessert wurde. Aber das ist ja noch nicht mal das Schlimme, denn in der Erstausgabe hat Klaus Fritz einfach die Hälfte vom Satz vergessen. In der korrigierten Fassung heißt es richtig, Zaubergrad, erklärte George, als er Harrys verwirrtes Gesicht sah. In der deutschen Erstausgabe wurde der Nebensatz, als er Harrys verwirrtes Gesicht sah, einfach weggelassen. Da heißt es nur, Zaubergrad, erklärte George. Wie? Wie kann sowas passieren? Das muss doch irgendwem auffallen. Irgendwer muss doch checken, Alter, da fehlt doch die Hälfte vom Satz. Das macht doch gar keinen Sinn. Ich muss echt bald in Therapie. Ich kann das nicht mehr. Ja, aber was hat das jetzt mit diesem Zaubergrad auf sich? Fragt sich der Zuhörer, der einen Fick auf meinen emotionalen Zustand gibt. Und das ist eine Frage, die uns in diesem Buch nicht beantwortet wird. Ich möchte das trotzdem kurz erklären. Der Zaubergrad oder auf Englisch Ordinary Wizarding Level, das sind besondere Abschlussprüfungen, die die Hogwarts-Schüler im 5. Schuljahr absolvieren müssen. Auf Deutsch lautet die Abkürzung ZAG oder ZAG, auf Englisch lautet die Abkürzung OWL oder kurz OWL, was das englische Wort für Eule ist. Dieser Wortwitz geht im Deutschen leider verloren und ich finde, man hätte da so ein schönes, typisch deutsches Wort erfinden können. Statt Zaubergrad hätte man zum Beispiel die einfachen Unterrichtsleistungsexamen machen können, abgekürzt E.U.L.E. oder kurz Eule. Ja, das wäre nicht 100% akkurat übersetzt, aber ich persönlich hätte das besser gefunden. So, Kinder, holt mal alle eure Federn raus. Wir schreiben heute den einfachen Unterrichtsleistungsexamen. Wie gesagt, werden die Zauber gerade im 5. Jahr absolviert. Jedes Schulfach hat dabei seinen eigenen Zaubergrad, mit Ausnahme der Besenflugstunden. Es gibt 6 Noten, mit 3 von denen hat man bestanden, mit 3 von denen hat man nicht bestanden. Hat man in einem Fach bestanden, so erhält man den Zaubergrad in diesem Fach. Dieser Zaubergrad entscheidet dann darüber, ob man im 6. und 7. Schuljahr weiter in diesem Fach unterrichtet wird und dann auch in diesem Fach seine Abschlussprüfung machen kann. Und je nachdem, welchen Beruf man machen will, ist es wichtig, dass man einen Zaubergrad in einem bestimmten Fach erhält. Jetzt ist das ganze Thema aber noch ein bisschen komplizierter, denn nur weil man seinen Zaubergrad in einem Fach erhalten hat, heißt das nicht, dass man automatisch ab der 6. Klasse weiter in diesen Kurs gehen kann. Jeder Lehrer kann ab dem 6. Schuljahr selbst entscheiden, welche Note die Schülerinnen und Schüler in ihren Zackprüfungen erreicht haben müssen, um weiter am Unterricht teilnehmen zu können. Severus Snape zum Beispiel erwartet von seinen Schülern ein Ohnegleichen, das ist die bestmöglichste Note. Horace Slughorn gibt sich mit einem Erwartungen übertroffen zufrieden, was die zweitbeste Note ist. Über das ganze Thema werden wir dann nochmal ausführlich reden. Ich wollte euch nur mal einen kleinen Crashkurs mit auf den Weg geben. George erklärt Harry, dass auch Bill, genau wie Percy, 12 Zaubergrade bekommen hat. Zum besseren Verständnis, 12 Zaubergrade, das ist das Maximum, das man erreichen kann und das bedeutet, dass man in jedem Prüfungsfach bestanden hat. Allerdings erfahren wir nicht, mit welcher Note Percy und Bill bestanden haben. Aber ich gehe mal davon aus, dass es wahrscheinlich sehr gute Noten sein werden. George erklärt weiter, dass sie bald noch einen Schulsprecher in der Familie haben, wenn sie nicht aufpassen. Diese Schande könnte er wirklich nicht ertragen. Neben den Vertrauensschülern gibt es in Hogwarts die Schulsprecher und ich möchte jetzt die Zeit nutzen, um mal ein bisschen über die beiden Positionen zu sprechen. Vertrauensschüler werden zu Beginn des 5. Schuljahres von der Schulleitung ernannt. Aus jedem Haus werden jeweils ein Junge und ein Mädchen bestimmt. Tja, hast du die Arschkarte, wenn du nicht binär bist? Gut, das hast du bei J.K. Rowling sowieso. Vertrauensschüler haben die Aufgabe, die Erstklässler zu betreuen, das Passwort zum Eingang der Häuser weiterzugeben und die Einhaltung der Hausordnung zu überwachen. Sie können Strafen vergeben und Hauspunkte abziehen. Vertrauensschüler bekommen ein besonderes Abzeichen. Da hat Rowling ja einen Fehler gemacht, über den wir damals gesprochen haben. Im ersten Buch ist das Vertrauensschülerabzeichen von Percy in älteren Versionen noch silber, später wurde das dann umgeändert in ein scharlachrotes Abzeichen. Die Schüler, die ab dem 5. Schuljahr Vertrauensschüler sind, bleiben dies bis zum Ende ihrer Schullaufbahn. Also die sind dann in der 5., 6. und 7. Klasse Vertrauensschüler. Es gibt pro Haus 2 Vertrauensschüler, das macht 8 Vertrauensschüler pro Jahrgang. Das bedeutet, dass es in Hogwarts jedes Jahr 24 Vertrauensschüler gibt.
Wow, Mathe, ich hab nicht zugehört, was du gerade gesagt hast, Fabi, aber wird schon stimmen.
Schülerinnen und Schüler, die im 7. Jahr in Hogwarts sind, die können zum Schulsprecher ernannt werden. Schulsprecher kann im Prinzip jeder werden, man muss vorher nicht unbedingt Vertrauensschüler gewesen sein, um diesen Posten zu bekommen. Schulsprecher stehen über den Vertrauensschülern und unterweisen diese dann in ihre Pflichten und Aufgaben. Sonst ist wenig über ihre Tätigkeiten bekannt, ich schätze aber mal, dass sie sonst ähnliche Aufgaben haben wie die Vertrauensschüler. Schulsprecher bekommen, ebenso wie die Vertrauensschüler, ein besonderes Abzeichen. Während seiner Schulzeit in Hogwarts war Bill Weasley Schulsprecher. Nun fürchtet George, Percy könnte in seine Fußstapfen treten. Für die Weaslinge, die ja bekannt dafür sind, Chaos zu stiften, ist es fast schon eine Schande, wenn jemand aus ihrer Familie so artig ist, dass er zum Schulsprecher ernannt wird. Im Buch werden wir Leser nun daran erinnert, dass Bill der älteste Bruder von den Jungs ist. Er und der zweitälteste, nämlich Charlie, haben Hogwarts bereits verlassen und stehen mitten im Arbeitsleben. Zwar hat Harry noch keinen von ihnen getroffen, er weiß aber, dass Charlie in Rumänien Drachen erforscht und Bill in Ägypten für die Zaubererbank Gringotts arbeitet. Alter, was für ein Gedächtnis hat Harry mal wieder. Das wurde vielleicht einmal erwähnt, aber das hat er sich gemerkt. Krass. Bill Weasley wurde bis jetzt nur am Rande erwähnt, aber wie wir eben erfahren haben, war er Schulsprecher in Hogwarts. Charlie Weasley hatte schon einen kleinen Auftritt, und zwar im Buch Harry Potter und der Stein der Weisen, wenn auch nur indirekt. Er schreibt Ron einen Brief und hilft den Jungs dabei, Hagrids Drachen Norbert außer Land zu schmuggeln. Ich möchte jetzt gar nicht so viel über die beiden reden, wir werden sie nämlich im Laufe der Geschichte noch kennenlernen. Rowling wechselt nun recht abrupt das Thema. Gerade haben die Jungs noch über Percy gesprochen. Nun macht George sich plötzlich Sorgen, wie Mom und Dad dieses Jahr ihre Schulsachen bezahlen sollen. 5-mal sämtliche Lockhart-Werke und Ginny benötigt Umhänge und einen Zauberstab und noch so einiges. Harry schweigt. Das Ganze ist ihm etwas peinlich. Tief unter der Erde, in einem Verlies der Londoner Zaubersparkasse Gringotts, hat Harry ein kleines Vermögen, das er von seinen Eltern geerbt hat. Das Geld ist natürlich nur in der Zauberwelt etwas wert. Mit Galeonen, Sickeln und Knuts kann man sich in Muggelläden nichts kaufen. Gegenüber den Dursleys hat Harry sein Bankguthaben nie erwähnt, denn so sehr die Dursleys alles hassen, was mit Zauberei zu tun hat, über einen großen Haufen Gold würden sie sich nicht ärgern. Und ich stelle mir jetzt irgendwie die Dursleys vor, wie sie bei Gringotts am Schalter stehen und versuchen, Harrys Geld abzuheben.
Oh, Petunia, das ist ja eine komische Bank. Was sind denn das für Tiere?
Das sind Kobolde, mein Vernon.
Kobolde? Aber die gibt's doch gar nicht.
Doch, du siehst sie doch hier.
Ja, das tue ich. Ganz schön abnormales Zeug hier. So, warte, da ist der Schalter. Hallo, Herr Koboldviech. Huhu.
Ja, bitte, was kann ich für Sie tun?
Wir möchten bitte alles Geld von Harry Potters Konto abheben.
Moment, da schaue ich gleich mal in unserem System nach. Sekunde.
Ah, scheiße, jetzt habe ich mich verzählt. Jetzt muss ich wieder von vorne anfangen. Verdammt. Mann, ich habe keinen Bock mehr auf meinen Job.
Ah, hier, hab's gefunden. Ja, die 50 Schubkarren mit dem Gold, die bringen wir nach oben.
Schubkarren? Petunia, denkst du, das passt alles ins Auto?
Stellt euch einfach vor, die Dursleys müssten das ganze Gold aus Gringotts schaffen. Das wäre irgendwie lustig. Was nicht so lustig ist, ist, dass wir am Ende der heutigen Podcast-Folge angekommen sind. Das Kapitel ist zwar noch lange nicht zu Ende, aber die heutige Folge. Ich freue mich schon total auf den nächsten Part, denn da reisen wir endlich wieder in die Winkelgasse. Ich bedanke mich wie immer fürs Zuhören. Wir hören uns dann das nächste Mal wieder hier beim Harry Potter Bookcast. Bis dahin, eine schöne Zeit. Euer Black Diagon. Outtakes! Molly Weasley kümmert sich um Harrys Socken und Was habe ich denn da wieder ein Skript geschrieben, hä? Auch hier hat Klaus Fritz einen Übersetzungsfehler gemacht, denn ursprünglich hat er das Wort Stecker falsch übersetzt. In den deutschen Erstausgaben und im Hörbuch von Rufus Beck ist die Rede von Pflügen. Pflug bedeutet aber nicht... Was? Jetzt habe ich das Wort auch falsch übersetzt. Sehr schön. In den ersten Deutschausgaben war... Was? Was? Entschuldigung. Das ist ja auch schön. Das englische Wort plug bedeutet... Boah, ich habe gerade voll alles... Ah, geil. Ganzer Schreibtisch vollgespuckt. Also ich bleibe bei meiner Theorie, dass McGonagall wie Rita Kim Korn so eine Schlotte... so eine Schlotte Freibefeder. Sag mal, heute habe ich es aber auch mit den Drehern, wirklich. Das ist ganz schlimm. Zumindest denkt Harry, dass es ein Federwisch ist, bis er bemerkt, dass dieses Ding atmet. Der Satz hat mir schon beim Schreiben so gefallen. Vertrauensschüler bekommen ein besonderes Abzeichen. Huch, jetzt habe ich gegen meine Tasse gehauen. Das war dein besonderes Abzeichen, liebe Tasse. Du lieferst mir immer Kaffee. Dafür möchte ich dich mal ehren. Du tolle Tasse.